Ihr habt euer eigenes Programm, Kinder, dann würde das jetzt starten. Habt ihr, oder? Ich bin hier nicht zu Hause, ihr müsst mir helfen. Ihr seid es nicht so gewohnt, dass bei Predigten PowerPoints gezeigt werden. Man kann auch ohne die PowerPoint alles verstehen, nur ich weiß nie so richtig, stehe ich euch im Weg? Ich bleibe jetzt mal hier stehen. Alles gut, alles gut. Ich hoffe, ihr habt den Text ein bisschen verstanden. Man muss ja bei so einem Rap ganz schön schnell, zumal es alles Kinder sind, die erst seit 2, 3 Jahren Deutsch sprechen. Da waren wir schon ganz gut auch beschäftigt. Aber da heißt es, nichts ist so toll wie ein guter Freund. Freundschaft, weil ich dich nicht enttäusche. Ich habe ein Fragezeichen dran gesetzt, aber die Kinder haben es so geschrieben. Ja? Freundschaft, weil ich dich richtig mag. Das hier wird ein guter Tag. Freundschaft ist tatsächlich ein wichtiger und wesentliche Sache, nicht nur für Kinder, sondern auch für uns als Erwachsene, für Jugendliche, eigentlich für jeden. Und es klang schon an, ich möchte ein bisschen etwas aus der Geschichte der Freundschaft mit David und Jonathan vorlesen. Ich steige ein an der Stelle, als David gerade Goliath besiegt hat. Da ist Saul, der damalige König, so happy, dass er ihn zu sich in den Palast einlädt und sein Sohn Jonathan ist eben auch da und das ist sozusagen die erste Begegnung, die die beiden haben. Die ist auch nur ganz kurz berichtet, davor steht so ein kleiner Satz, dass Saul den David fragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin der Sohn vom Isai und daraufhin lesen wir hier in Samuel 18 Folgendes. Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn lieb, wie sein eigenes Leben. Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. »Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben«, sagte Jonathan zu David. Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit, auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug. Darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes. Und auch die Leute am Hof Sauls freuten sich darüber. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft es richtig gut mit den beiden. Alle sind total glücklich, happy. Einer, der das Land gut verteidigt, beziehungsweise auch den Königshof schützt. Saul ist happy. Aber es kommt zu einem Stimmungsumschwung. Denn, weil David so große Erfolge hat, wird Saul neidisch und er fängt an, David zu verfolgen. Am Anfang kann Jonathan noch durch Reden gute Worte für ihn einlegen, aber irgendwann wird es total heftig, dass sogar Saul einen Speer auf Jonathan wirft. David muss sich zurückziehen und verstecken. Davon lesen wir in 1. Samuel 23, wie Jonathan ihn dort besucht. David hielt sich in der Einöde in Bergverstecken auf, besonders im Bergland bei der Stadt Sif. Saul war die ganze Zeit hinter ihm her, konnte ihn aber nicht fassen, weil Gott ihn schützte. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Damals, als David in Horesha in der Steppe bei Sif war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen und sagte zu ihm, hab keine Angst, mein Vater wird dich nicht in seine Gewalt bringen. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater ganz genau. Die beiden schlossen einen Freundschaftsbund und riefen den Herrn als Zeugen dafür an. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück, während David in Horesha blieb. Eine nicht ganz einfache Situation für Jonathan, denn was er da tut, ist ja, er stellt sich in gewisser Weise gegen seinen Vater, indem er seinen Freund David schützt. Er ist in einer zwiespältigen Lage. Auf der anderen Seite ist er auch sehr loyal seinem Vater gegenüber und er zieht auch immer wieder in den Kampf. Und bei einem dieser Kämpfe kommt er um. Und als David davon hört, lesen wir nur einen kleinen Satz, wie sehr bedrückt er darüber ist. Im zweiten Buch Samuel, genau, Vers 26. Mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Ein scharfer Satz. Habt ihr den schon mal so intensiv gelesen in der Bibel? Gibt ja Menschen, die sagen, jetzt sage ich doch kurz einen Satz dazu, Mensch, vielleicht war der eher Männern zugewandt, weil er, vielleicht war er homosexuell oder so. Ich glaube das nicht, weil ihr kennt ja den anderen Text auch. David hatte ganz viel mit Frauen zu tun. Der hatte nämlich nicht nur eine. Bei uns gab es mal in Theologie, als ich studiert habe, hat ein alttestamentlicher Professor ein Seminar benannt, David und seine 400 Frauen. Also da hat man dann nochmal genau hingeguckt, aber da merkt man, dass dieser Satz nicht was über seine sexuelle Orientierung sagen will, sondern wie wichtig und wie wertvoll ihm diese Freundschaft ist, dass es was ganz, ganz, ganz Bedeutsames für ihn ist. Was können wir hier aus dieser Freundschaft lernen? Ich glaube, eine Sache ist sehr deutlich. Es wird deutlich, dass es in der Freundschaft anders ist als zum Beispiel in der Familie. In der Familie kann ich mir meine Eltern nicht aussuchen, meine Geschwister, auch nicht meine Oma und auch nicht den Onkel, den ich komisch finde und auch nicht die Tante. Und in der Gemeinde ist es auch so. Da sind ganz unterschiedliche Leute zusammen. Da kann man sich vielleicht noch die Gemeinde aussuchen. Es gibt auch so Leute, die machen dann hopp, hopp, hopp und denken, da ist besser, da ist besser. Aber in jeder Gemeinde ist es so, da sind Leute, die sind einfach so anders als ich, dass die mich manchmal ein bisschen herausfordern. Kann ich mir auch nicht aussuchen, wer da meine Geschwister im Herrn sind und wer Jesus nachfolgt. Aber ich kann mir aussuchen, wer mein Freund ist. Freunde kann man sich aussuchen. Mir fielen da als erstes zwei, also das fiel mir bei Freundschaft neben biblischen Texten ein, Winnetou und Old Shatterhand. Und die sind mir auch deswegen eingefallen, weil hier in der Bibel, in den zwei Texten, die ich euch gelesen habe, betont wird, dass die beiden einen richtigen Freundschaftsbund schließen. Ist schon lange her, dass ich Winnetou gelesen habe, aber das ist doch so eine Blutsfreundschaft, die schließen. Wer kennt sich da aus? Ja, genau. Also, es gibt sozusagen ein Ritual am Anfang der Freundschaft, wo man sagt, ja, wir besiegeln jetzt hiermit unsere Freundschaft. Ich weiß gar nicht, ob man das braucht. Manchmal ist es ja auch so mit Freundschaften, man lernt jemanden kennen und merkt, Mensch, der ist nett und man lädt sich ein und es entwickelt sich so nach und nach. Aber ich glaube, was daran wichtig ist, ist sich zu überlegen, wer ist eigentlich mein Freund und schließe ich sozusagen auch zumindest innerlich eine Freundschaft mit jemandem. Freunde sind frei gewählt. Alle, die mit sozialen Netzwerken zu tun haben, kennen es bei Facebook und Instagram. Wenn da einer dein Freund werden will, dann muss man anklicken, ja, nehme ich an oder nein, nehme ich nicht an, beziehungsweise man nimmt es einfach nicht an. Bei Facebook ist es ja tricky, die kann man annehmen, aber wenn man die abmeldet, das merkt kein Mensch. Wie es bei Instagram ist, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja? Merkt es der Freund nämlich gar nicht. Also, wie eine Freundschaft aufhört, ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Entweder läuft sie sich auseinander, man sagt ja nicht, jetzt essen wir nochmal zusammen und dann ist unsere Freundschaft zu Ende. Ne? Also, ein bisschen komisch. Sondern es entwickelt sich einfach so weiter. David und Jonathan schließen ganz bewusst einen Bund und sagen, ja, erstens, mir ist es wichtig, einen Freund zu haben. Und dies ist ja echt auch eine ganz besondere Freundschaft, weil es total unterschiedliche Leute sind. Wir haben gelesen, der Jonathan, das ist ja der Thronnachfolger eigentlich. Ja, der Königssohn, der mit Mantel und Schwert aber ihn dann ausrüstet und ihn mit auf den Weg nimmt. Und sie sagen, doch, das wollen wir. Und damit verbunden war aber auch eine Verantwortung jeweils für die Familie des anderen. Das war noch viel weitreichender, als es sozusagen bei uns ist. Mit wem möchte ich Freundschaft haben? Freundschaften sind wichtig. Wir haben es schon ganz viele Zitate heute Morgen gehört. Ich habe auch einen Zeitungsartikel gelesen, da gab es so ein paar Mediziner, die sich zusammengeschlossen haben und gerade in unserer Welt und in unserer Zeit der Einsamkeit sagen die, man müsste Freunde auf Rezept verschreiben. Weil man tatsächlich nachweisen kann in Studien, dass das tut den Menschen gut. Wir brauchen das. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Freunde sind das wertvollste und kostbare Gut innerhalb des von Gott gewährten Bereiches der Freiheit. Wir dürfen aussuchen und wir dürfen auch dieses Geschenk der Freundschaft, das Gott uns Menschen in den Weg stellt, mit denen wir uns befreunden können, annehmen. Denn Freunde tun uns gut, aber sie beeinflussen auch. Gerade Kindern wünscht man ja immer oder Jugendlichen, wo ja Freunde im Teenageralter noch viel wichtiger sind, weil die viel wichtiger sind als die Eltern und was die machen ist richtig und nicht, was die Eltern machen. Aber ich glaube, das gilt auch für uns als Erwachsene. Es ist schon auch wichtig zu gucken, mit wem möchte oder will ich denn da befreundet sein. Denn Freunde können uns positiv beeinflussen. In Sprüche 12, Vers 26, ich glaube, das habe ich auch auf dem Ding, genau, steht zum Beispiel, rechtschaffende Menschen lassen sich von ihren Freunden den Weg zeigen, aber alle, die das Unrecht lieben, gehen in die Irre. Sind meine Freunde Menschen, denen ich so stark vertraue und denen ich das auch erlaube, dass die sagen, hey, sag mal, was machst denn du da eigentlich gerade? Ist das ein guter Weg? Tut der dir gut oder ist der eher schlecht? Oder denen es auch erlaubt ist, mal vielleicht etwas an mir zu kritisieren oder zu fragen? Offene, ehrliche Antworten sind oft Zeichen von wahrer Freundschaft. Findet man auch im Buch der Sprüche. Wir können aber auch in Sprüche 22, Vers 24 lesen, dass uns Freunde auch negativ beeinflussen können. Da steht nämlich, nimm keinen Jähzornigen zum Freund und verkehre nicht mit jemand, der sich nicht beherrschen kann. Offensichtlich scheinen uns Freunde so sehr zu beeinflussen, dass sie auch Auswirkungen auf uns haben, zum Positiven wie zum Negativen. Oder ein verbrecherischer Mensch stiftet seinen Freund zum Verbrechen an und führt ihn auf den todbringenden Weg. Auch Sprüche 16. Habe ich Freunde? Bin ich mir bewusst, dass ich Freunde habe? Oder braucht es vielleicht auch so ein gegenseitiges Zusagen noch einmal? Und was sind das für Freunde? Gute oder schlechte Freunde? Wie beeinflussen die mich? Oder sind das Freunde, die eigentlich gar nicht meine Freunde sind, aber weil wir eben schon so lange zusammen sind, traut man sich auch nicht zu sagen, naja, so richtige Freundschaft ist das nicht. Oder man ist gar nicht offen und ehrlich miteinander. Freunde bringen dich nach vorne. Und dieses Beispiel von David und Jonathan lädt uns ein, Freunde zu haben. Ich glaube nicht, dass man nur Freunde haben kann, die Christen sind, wenn man selber Christ ist. Das kann unglaublich bereichernd sein, auch mal Freunde zu haben, die so ganz anders denken oder die einen auch, indem sie einfach nach dem Glauben, der zu meinem Leben so dazugehört, wie die Luft zum Atmen, fragen, weil ich da auch anfange, meinen eigenen Glauben zu reflektieren. Aber die Freundschaft von David und Jonathan zeigt, es ist ein unglaublicher Gewinn, wenn eine Freundschaft auch unter Gott geschieht. Ich muss mal gerade meine nächste Folie gucken. Ja, perfekt. Diesen Vers habe ich euch noch nicht gelesen, aber der ist in dieser Zeit, als Jonathan den David besucht, in dieser ganz schwierigen Zeit. Und da lesen wir, Sauls Sohn Jonathan ging hin und suchte David auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Und dann schließen sie nochmal den Freundschaftsbund und Gott ist Zeuge dafür. Freundschaft mit zwei Menschen, die auf Jesus vertrauen, hat auch die Dimension, sich gegenseitig im Glauben zu ermutigen. Es war ja für den David eine echt wahnsinnig schwierige Situation. Einerseits zugesagt zu bekommen, du wirst der König werden, super Erfolge zu haben, aber auf der anderen Seite zu merken, oh, hier geht es mir an den Kragen. Gerade weil ich so gute Erfolge habe, werde ich vom König verfolgt. Was hilft in solch einer Situation? Da kann der Glaube einem total verloren gehen. Auch wenn man schon jahrelang Christ war, da kommt eine Situation von außen auf einen zu und solche Lebenskrisen können ja auch zu Glaubenskrisen werden. Und dann ist es gut, wenn jemand sagt, bewahre deinen Glauben. Wenn jemand vielleicht auch für einen betet und sagt, hey, vertrau auf Gott. Oder vielleicht sogar auch, hey, im Moment kannst du gar nicht glauben. Ich glaube für dich, sowas lesen wir ja auch im Neuen Testament, ist für uns eher ungewöhnlich, aber als die Freunde da den Gelähmten bringen, ne? Der Gelähmte, der glaubt nichts oder weiß nicht, was er noch glauben soll, weil er schon so lange gelähmt ist. Aber die Freunde, die haben den Glauben. Und das ist richtig klasse miteinander. Gerade wenn Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Ich habe mich auch so ein bisschen über Freundschaft erkundigt. Es gibt sozusagen drei Formen von Freundschaft. Es gibt sogenannte Nutzfreundschaften. Wenn man einen Nutzen hat, dass man mit jemand anderem befreundet ist, der hat zum Beispiel ein Segelboot und nimmt mich mit oder der hat gute Beziehungen, dann kann der mir weiterhelfen. Dann merkt man aber, wenn das ist meistens auch eine gegenseitige Nutzfreundschaft, ist auch nicht falsch oder verkehrt, aber ist eben eine bestimmte Form von Freundschaft. Und wenn man halt merkt, man hat gar nicht mehr den Nutzen davon, dann geht man auch auseinander. Oder bei einem tritt eine Lebenskrise ein, hat mir mal jemand erzählt, du, ich hatte so viele Freunde, aber jetzt sind alle plötzlich weg. Ja? Das scheint dann keine Freundschaft im Sinne einer festen, tiefen Freundschaft gewesen zu sein. Und es gibt sogenannte Zweckfreundschaften. Zweckfreundschaften heißt, man schließt sich zu einem bestimmten Zweck zusammen. Fußballverein, ja? Basketballverein, Segeln gehen, Modellbau oder wie auch immer, Wandergruppe. Ja? Also man tut gemeinsam etwas. Jetzt kann man sich ja fragen, ist Gemeinde eine Zweckfreundschaft, zumindest eine Zweckgemeinschaft, weil man gemeinsam unterwegs ist mit Jesus. Aber auch innerhalb der Gemeinde kann es dann eben dieses Dritte noch geben. Und das sind diese tiefen und wahren Freundschaften. Welche Freundschaften möchtet ihr leben? Ich glaube gar nicht, dass man so ganz viele tiefe Freundschaften leben kann, denn Freundschaften zu leben bedeutet, Beziehung zu leben und das braucht Zeit und die ist, gut, jeder hat 24 Stunden am Tag, aber man hat auch noch andere Dinge zu tun, die ist begrenzt insofern. Ja? Deswegen muss man wirklich gucken, wo möchte ich investieren und wie möchte ich das machen. Die Kinder, die ihr da gesehen habt auf dem Video, ich frage mich, die sind alle aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart. Also alles Geflüchtete, die schon seit 3 Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen, weil die eben, kennt ihr ja, Wohnungen finden geht eigentlich gar nicht. Schon gar nicht, wenn man eine 5-köpfige oder eine 6- oder eine 7-köpfige Familie ist. Gibt es einfach nicht, die dürfen auch nicht aus Stuttgart rausziehen. In der Woche, bevor wir das Video gedreht haben, und wir haben halt auch gedacht, Mensch, wir können die Freundschaften unter denen untereinander unterstützen, kriegt die Hälfte der Kinder Briefe, sie müssen in eine andere Unterkunft ziehen. Gerade haben wir uns bemüht, Schulplätze, ein Kind hatte ab dem nächsten Monat einen Kindergartenplatz. Trotz allem Telefonieren hat es nicht geklappt, sie da zu lassen. Eigentlich war es eine gute Idee, weil es geht um die 7 Quadratmeter, dass sie ein bisschen mehr Platz haben. Nur wenn es bedeutet, das ganze Sozialumfeld zu wechseln, ist es eben schwierig. Und da ist die Frage, werden diese Freundschaften, die die da geschlossen haben, und die haben ziemlich gut miteinander harmoniert, werden die bestehen oder werden die nicht bestehen? Vermutlich nicht. Die Kinder sind noch sehr klein, sie werden nicht durch ganz Stuttgart fahren. Aber es zeigt uns nochmal, wie wichtig es ist, gerade in Krisensituationen auch zu gucken, dass ich gute Freunde habe. Welche Art von Freundschaft möchtet ihr leben? Und ich möchte noch eine Freundschaft als dritten Punkt hinzufügen. Ich habe sie jetzt mal etwas vielleicht hochtrabend genannt, göttliche Freundschaft. In Johannes 15 lesen wir, größere Liebe hat niemals als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Gott möchte unser Freund sein. Das ist ja total, eigentlich, wenn man sich wirklich überlegt, seltsam. Und ich merke gerade in der Begegnung mit Flüchtlingen, die aus einem eher muslimischen Hintergrund kommen, dieser Gedanke, also von denen können wir, glaube ich, lernen, wie ehrfürchtig und wie groß und wie anders Gott ist. Da sind wir ja manchmal so ein bisschen kumpelhaft, ne? Aber dass hier Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und in Johannes 15, Vers 15 lesen wir, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Solch ein Verhältnis dürfen wir zu Gott haben. Vielleicht fällt euch auch schon das Lied, singen wir nachher erst am Anschluss der Predigt, Welch ein Freund ist unser Jesus ein? Ich muss euch sagen, ich habe so ein bisschen zwiespältiges Gefühl, obwohl ich selber vorgeschlagen habe und euch auch gleich noch was zu dem Lied erzähle, weil ich denke immer, welch ein Freund ist so ein bisschen wie, oh, mein Jesus, komm mal her hier, ne? So ein Kumpelchen, umarme ich dich. Aber wenn ihr erfahrt, wie dieses Lied entstanden ist, und es hat mir nochmal auch sehr geholfen, es hat mich nochmal sehr, sehr bestätigt und bestärkt. Und in dem Lied kommt ja auch diese Größe Gottes vor, König, Priester, Prophet. Und genau das finde ich so faszinierend. Es ist eben beides. Es ist dieser große Gott, aber der sagt, ich möchte dein Freund sein. Dieses Lied wurde geschrieben von einem Iren. Joseph Medlicott Scriven heißt der. Es war ein recht angesehener Mann, der hatte auch eine super Jugend, ist flott durch die Schule gekommen, hätte auch locker studieren können in seinem Land. Aber dann kam genau eine große Tragödie in seinem Leben. Am Tag vor seiner Hochzeit, als er heiraten wollte, wartete er auf seine Braut, die in einer Kutsche über eine Brücke fuhr. Es kam ein Windstoß und die Braut kippte mit der Kutsche in den Fluss und starb. Das Dramatische daran war, dass er es auch noch sehen musste. Und das hat ihn natürlich sehr, 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 sehr geprägt. Er hat also nicht in seinem Land studiert, sondern er hat gesagt, nee, ich muss hier weg, ich muss das vergessen. Er ist nach Kanada ausgewandert im Alter von 25 Jahren und wollte dort seine Trauer vergessen. Er hat sich dort sehr sozial engagiert in hoffnungsvollen Projekten mit Leuten, die auch schwere und schwierige Lebenssituationen hatten. Und es gelang ihm auch wieder, sich neu zu verlieben. Aber auch leider da hat die Hochzeit nicht stattgefunden, weil wenige Wochen vorher seine Verlobte eine Lungenentzündung bekam und daran verstarb. Solche Geschichten gibt es. Ihr kennt sie vielleicht sogar aus eurem eigenen Leben, Ähnliches, was einen schwer trifft. Und ich finde, wenn man weiß, was stärkt und was hält mich, und ich glaube, es sind auch die Menschen um mich herum, aber es ist eben auch dieses zu wissen, ich bin in Gottes Hand getragen. Und wenn dann einer schreibt, welch ein Freund ist unser, mein Jesus, dann drückt er da aus, wie wichtig es ihm ist und wie viel Kraft und wie viel Trost er aus dieser Beziehung zu Gott hat. Aber ganz ehrlich, der Joseph Scriven, der dieses Lied geschrieben hat, hat das Lied gar nicht für sich geschrieben, sondern eigentlich für seine Mutter, weil nämlich seine Mutter so daran gelitten hat, dass er so leiden muss. Und zum Zweiten auch eigentlich für seine Sonntagsschulgruppe. Und durch einen ziemlichen Zufall wurde es eigentlich nur entdeckt, weil ein Freund vorbeikam und nach diesem Gedicht, das er gefunden hatte, fragte. Und er sagte, wo hast denn du das her? Und dann sagte er, der Herr und ich haben es gemeinsam verfasst. Ja? Und der das gefunden hat, hat dann auch die Melodie da drauf gemacht. Und wir kennen ja auch diese ganz bewegende Hymne. Ich möchte euch einladen, über Freundschaft noch einmal nachzudenken, im ganz praktischen Leben auch und auch im Leben in Beziehung zu Gott. Jesus, mein Freund, der ganz Große, kann ich daraus Kraft schöpfen? Kann ich vielleicht hier an dieser Freundschaft auch noch etwas intensivieren? Möchte ich vielleicht auch etwas ändern? Oder kann ich einfach nur froh sein, dass ich mitsingen kann, welch ein Freund ist unser Jesus?